Hallo und herzlich willkommen zu meiner 10. Folge Hashtag Löwenherzen, dem Papa-Podcast. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Christian Elagiui und ich bin Frühchenpapa von Zwillingsmädels. Und in den letzten Folgen habe ich so ein bisschen meinen Weg erklärt und heute geht es tatsächlich ein bisschen weiter. Denn heute geht es um das Thema Mindset, Umstellung und Situationskontrolle. Ja, was meine ich überhaupt genau mit diesen beiden Begriffen? Und zwar ist dann natürlich ist da ganz klar, ne, die Mindset-Umstellung bedeutet nichts anderes als das eigene Denken etwas umzustellen. Und in der gesamten Krankenhauszeit, da lernst du anders mit den Dingen umzugehen. Du merkst, was ist überhaupt genau wichtig und worauf kommt es am Ende quasi an, auch in deiner Vaterrolle oder halt auch in deiner Mutterrolle. Und da sind verschiedene Prozesse in deinem Kopf, die sich tatsächlich umstellen. So war es auf jeden Fall bei mir. Für mich ging es da um den in dem Zeitpunkt eigentlich um nichts als die Familie gesund irgendwie da rauszukriegen aus dem Krankenhaus und dass deine Frau das Ganze auch mental schafft, dass du bestmöglich für deine Kinder da bist. Und da haben sich die Prioritäten ein wenig in meinem Kopf verschoben, weil ich aber dennoch trotzdem ein pragmatischer und analytischer Mensch bin, habe ich ja schon jetzt öfters mal erwähnt, ist es mir natürlich auch besonders wichtig, den Überblick zu behalten über alles Mögliche. Ich trage nicht ohne Grund eine Brille. Ich möchte einfach schauen, dass ich wirklich den Überblick behalte über alles und halt auch die Situationen, die auf einen zukommen, so gut es geht, eben kontrollieren kann. Ich war bis jetzt nie irgendwie der Mensch, der blind auf eine einzige Meinung vertraut hat und darüber spreche ich heute so ein bisschen. Es gibt ja viele Situationen, auch im Krankenhaus, du bist da ja auch ein Stück weit irgendwie auf dich selbst du musst quasi dir selber vertrauen und halt eben den ein, zwei Meinungen, den du dann von den Ärzten hörst. Und da ist es halt eben wichtig, also so war das halt mein Empfinden, es gibt ja verschiedene Ärzte und verschiedene Meinungen, dass du dir da so viele Meinungen wie möglich einholst und dass du nicht direkt der erstbesten Aussage irgendwie sofort zu 100% vertraust. Natürlich haben die totale Ahnung von dem, was sie dir raten und was sie dir erzählen, aber mein Charakter ist halt so, dass ich sehr hinterfragend bin bei allen möglichen Dingen und versuche, Alternativen zu finden und dann für mich selber entscheide, was ist jetzt der goldene Mittelweg, der für dich und deine Familie halt eben am besten ist. Da fällt mir nämlich gerade eine Situation ein, die kam mir gerade spontan. Wie nennt man dieses Teil? Dieses Venenmessgerät. Das ist quasi so eine Elektrode oder so ein Sticker. Also schon so ein dicker Knauf, würde ich es mal nennen. Keine Ahnung, wie man das Teil nennt. Und das muss man sich in so eine Bauchbinde an den Bauch schnüren. Schön mit Spannung, sodass da auch wirklich schön straff am Bauch ansitzt. Und das musste Janina in der ersten Zeit halt machen, so als wir eingeliefert worden sind, um die Venentätigkeiten abzumessen. Und das Problem ist aber gewesen, dass Janina ganz oft bis fast gar nicht diese Venentätigkeiten gehabt hat. Also das Gerät hat kaum ausgeschlagen. Die Ärzte wollten halt aber eben, dass wir das, 3-4 Mal am Tag machen. Am liebsten wäre es gewesen, wenn wir das den ganzen Tag laufen gehabt hätten. Und wir haben halt gemerkt, dass bei diesem Venenmessungsprozess die Mädels total am Rad gedreht haben im Bauch. Also die haben dann auf einmal dagegen getreten, gegen den Bauch und dagegen geschlagen, haben sich die ganze Zeit rumgewälzt. Und davor waren sie total, total leise und total ruhig und man hat gar nichts von denen irgendwie mitbekommen. Und kaum war dieses Gerät dann quasi an Janinas Körper dran, ging quasi die Party im Bauch. So. Und dann habe ich mich halt versucht, ein bisschen schlau zu machen. Ich habe dann bei Google gegoogelt. Bei Google ein bisschen nachgelesen. Habe dann befreundete Ärzte gefragt und befreundete Hebammen. Und jeder sagte immer irgendwie irgendwas anderes. Und irgendwann kam dann die Aussage, dass dieses Venenmessgerät am Körper, das strahlt ja, ja so eine Art Ultraschallen oder generell so Schallwellen aus. Und diese Schallwellen sind wohl so laut wie ein einfahrender ICE und das dann nonstop auf die gesamte Zeit des Messvorgangs. Das heißt, es ist einfach so eine unglaubliche Lautstärke, denen dann die Kinder quasi gegenüberstehen. Und da haben wir für uns dann beschlossen, das ist zu viel Stress. Und ne, also jetzt mal ehrlich, stell dich mal wirklich auf den Bahnhof und achte einfach mal darauf, wenn so ein einfahrender ICE oder generell so ein vorbeifahrender ICE an dir vorbeifährt, dass es extrem laut ist. Und jetzt stell dir vor, dass du das, diese Lautstärke für 2 Stunden lang oder für 3 Stunden oder für eine halbe Stunde ertragen musst. Hätte ich persönlich gar keinen Bock drauf. Und dann ist es ja eigentlich gar kein Wunder, dass die Mädels ein bisschen Randale machen im Bauch bei so einer Lautstärke. Ne? Die kennen das ja auch gar nicht, so bei den ersten Messmethoden. Und dann haben wir für uns entschlossen, hey, solange wir keine Venen haben und solange du dich gut fühlst, würden wir jetzt tatsächlich erstmal auf den Venenschreiber verzichten. Das haben wir dann natürlich auch den Ärzten kommuniziert und wir sind da echt ein bisschen so auf Gegenwind gestoßen, weil wir halt nicht blind drauf eingegangen sind, weil wir nicht blind vertraut haben, sondern weil wir hinterfragt haben, weil wir quasi unsere Meinung gesagt haben und quasi, ja, ich weiß nicht, wie das Ärzte auffassen. Der Arzt hat wahrscheinlich gedacht, oh, die wissen es besser als ich oder so, keine Ahnung. Und ich glaube, das ist dann wiederum irgendwie so eine kleine, ja, ich weiß es nicht. Also dann, man merkt richtig, wie die Luft anfängt zu knistern, wenn man halt einen Gegenvorschlag macht gegenüber jemandem, der das jahrelang studiert hat. Aber ich habe halt so viele Hebammen gefragt und viele haben mir halt genau das erzählt mit diesem ECE. Und ich habe auch Hebammen gesprochen, die haben gesagt, ich habe das bei meiner Geburt damals gar nicht gemacht, weil die halt wissen, dass das so eine enorme Lautstärke ist. Das haben wir dann natürlich alles versucht weiterzugeben und weiter zu kommunizieren. Aber wir sind da echt so ein bisschen auf taube Ohren gestoßen. Dann haben wir gesagt, nee, jetzt mal kurz mal hier auf den Tisch geklopft und haben dann gesagt, wir wollen das nicht. Und da gibt es gar keine Diskussion. Janina fühlt sich gut. Wir haben das Gefühl, die Mädels kommen jetzt noch nicht auf die Welt. Wir brauchen diesen Venenschreiber nicht. Sobald wir eine Veränderung merken, ganz klar, können wir den Venenschreiber wieder dran machen. Aber so dieses aus Sicherheit oder so, obwohl eigentlich gerade nichts passiert, wollen wir wirklich gerne darauf verzichten. Und schweren Herzens haben die Ärzte dem dann zugestimmt und haben uns dann gesagt, okay, dann machen wir das jetzt erstmal so, dass wir alle 2 Tage diesen Venenschreiber dran machen. Und ja, da hatte sich dann so ein bisschen auf jeden Fall gelohnt, dass wir da etwas entgegengesetzt haben. Ne, seitdem, in dem Zeitpunkt, da haben die Mädels echt ruhige Tage genossen in Janinas Bauch, ohne den ganzen Ultraschallgedöns. Und man hat wirklich gemerkt, dass da, ja, dass die sich da ein bisschen besser mitfühlen. Also ich glaube, also so wie Janina mir das gesagt hat, die Mütter sind ja immer auf eine bestimmte Art und Weise mit ihren Kindern verbunden und sie hat für sich gesagt, dass da weniger Stress ist. Auch für sie selber, weil immer wenn es dann heißt, morgen wieder Ultraschall oder morgen wieder Venenschreiber, da macht man sich halt den ganzen Tag irgendwie verrückt und das ist dann, glaube ich, auch nicht so gut fürs Gemüt. Und genau, also das sind so wesentliche Dinge, die sich bei uns irgendwie so umgestellt haben, dass es halt enorm wichtig ist, sich auf sich selbst zu verlassen, sich selbst zu vertrauen auf jeden Fall. Und wenn es dann irgendwo mal Unstimmigkeiten gibt oder wenn du von einer Behandlungsmethode nicht so viel hältst, dass du das offen und ehrlich kommunizierst, dass du das jetzt gerade nicht möchtest, weil du einfach ein schlechtes Gefühl hast. Und dann muss der Gegenüber das akzeptieren und umsetzen. Na, also lass dich da wirklich nicht kleinkriegen oder kleinreden. Wenn du darauf keine Lust hast und wenn du merkst, dass deine Kinder darauf keine Lust haben, bleib am Ball und zieh das durch. Na, also so haben wir das in unserem Fall gemacht. Irgendwann kam dann die Zeit, da haben wir gesagt, okay, komm, auch der zweite Tag, das ist eigentlich totaler Schwachsinn, dass wir das machen, weil das Problem an der Sache ist, wir haben das dann irgendwie so gehandelt, dass die dann 45 Minuten geschallt haben, alle zwei Tage. Und das sind halt nur 45 Minuten von 24 Stunden. Ne, das ist quasi ein Augenschlag, ein Wimpernschlag an Zeit, die da aufgefangen und dokumentiert werden. Und es sagt einfach gar nichts über die aktuelle Venentätigkeit aus. Ne? Wie gesagt, es war in der Hochzeit, wo wir gedacht haben, die Kinder kommen jetzt, das Gerät war immer still. Es hat kaum Ausschläge gemacht, nichts. Und es waren einfach offiziell keine Venen da. Also haben wir dann gesagt, das ist nur so ein kleiner Augenblick vom gesamten Tag, dann können wir das eigentlich komplett lassen oder noch weiter ausdehnen. Dann haben wir es irgendwie irgendwann auf alle drei Tage verschoben. Und Gott sei Dank hat das funktioniert und die Ärzte haben da mit sich reden lassen. Und so war das Ganze echt sehr entspannt für uns, also für die Kinder und auch für uns, weil wir uns halt auch nicht den Stress gemacht haben, dass die Mädels morgen oder nachher einem gewissen Reiz ausgesetzt sind. Ja, das war eigentlich so das Thema Umstellung vom Mindset. Ganz klar auch die Situationskontrolle. Ich habe mich immer informiert, was die Ärzte gerade so besprochen haben. Ich wusste immer, wann ihre Übergaben machen konnten. Und ich habe immer versucht, mit den mit den Ärzten, die gerade zuständig gewesen sind, so mit denen über das Thema zu sprechen, was jetzt gerade abgeht und was Fakt ist. Und habe dann versucht, mir die Informationen zusammenzusuchen. Es ist nämlich immer besonders schwer. Die Ärzte, die dann mit dir sprechen, die nennen dir dann so zwei, drei wichtige Dinge. Aber das sind ja nicht die einzigen Dinge, die eigentlich angesprochen werden müssen. Und das ist halt immer enorm wichtig, da auch den Informationen irgendwie hinterherzulaufen. Das habe ich halt gemacht, weil ich die Situation im Griff halten wollte, weil ich für mich selber abgeklärt sein wollte, wo wir jetzt gerade stehen und was die anderen über uns und unsere Situation denken. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das auch signalisiert, auch den Außenstehenden gegenüber, damit man halt auch so die Ausstrahlung hat, hey, ganz egal, was ihr da gerade redet oder was ihr macht, wir wissen Bescheid, egal, was ihr plant oder so, wir sind keine blinden Ja-Sager, sondern wir hinterfragen und versuchen, das Bestmögliche oder die bestmögliche Behandlung für unsere Kinder zu bekommen. Ganz egal, was die Schulmedizin sagt, denn auch die Schulmedizin kann sich in sehr vielen Dingen auch irren. Ich denke, da werden mir die Mediziner auch insgeheim recht geben, denn nicht jede Situation ist genau 1:1 auf die Schulmedizin abzuleiten. Es gibt, Menschen sind ja Individuen und das erzeugt halt sehr, sehr individuelle Situationen. Ne? In den meisten Fällen hat die Schulmedizin halt recht, aber was halt so das Thema Stress und auch mental und angeht, ich denke, da ist die Schulmedizin eher, ne, die Schulmedizin konzentriert sich halt so auf das Körperliche und Mediziner sagen ja auch, so etwas wie ein Geist oder sowas gibt es nicht, aber ich persönlich finde, dass wir alle eine Seele haben, dass wir nicht nur aus Fleisch bestehen und das ist halt meine Einstellung und diese Aspekte mit der Spiritualität, so. Das sind halt wichtige Faktoren für mich. Und ich möchte, dass die bei der Behandlung mit irgendwie reingebracht werden. Und so konnten wir uns eine Menge Stress, glaube ich, auch ersparen. Und das ist für mich persönlich echt immer sehr, sehr wichtig, dass ich da die Situation besser im Griff habe. So ist das im alltäglichen Leben hier bei uns auch. Wenn wir böse Post bekommen oder Post bekommen, sei es hier Finanzamt oder Krankenkasse. Ich kümmere mich ja hier zu Hause um alles. Janina braucht sich darum ja nicht zu kümmern. Und meine Aufgabe ist es dann, die Situation im Griff zu haben, mich darum zu kümmern und dafür zu sorgen, dass wir hier ein unbeschwertes Leben haben. Und das macht mich halt aus. Und ich glaube, diese Situationskontrolle ist in sehr vielen Bereichen halt sehr wichtig, glaube ich. Mein Gott, jetzt habe ich das Thema aber echt schnell runtergerattert. Ich habe wirklich gedacht, dass ich mir ein bisschen mehr Zeit gebe, Zeit lasse. Aber ich bin ganz ehrlich, die Woche war auch wieder total stressig bei mir. Die Mädels machen aktuell wieder irgendeine Phase durch, ich weiß es nicht. Laut meiner App sind die gerade wieder im Wachstumsschub, aber wir kommen hier zu Hause echt zu nichts. Also so sehr ich die beiden auch liebe, muss ich wirklich sagen, ich komme hier tagsüber echt zu gar nichts. Ich muss alle möglichen Aufgaben, Beantwortung von E-Mails, Beantwortung von irgendwelchen Schreiben, Überweisungen und sowas alles, das muss ich alles abends machen, wenn alle im Bett sind, wenn ich meine Ruhe habe und in Ruhe arbeiten kann. Das muss ich alles nach hinten schieben. Weil tagsüber die Mädels wollen bespaßt werden. Josephine schafft es irgendwie sehr gut, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Aber Wilhelmine ist eher so, die möchte gerade irgendwie die Welt erkunden. Die krabbelt durch den ganzen, durch das ganze Erdgeschoss hier und möchte alles Mögliche erleben und alles Mögliche entdecken. Und auch wir hier zu Hause, es ist ja ein sehr altes Haus, wir haben überall kleine Stolperfallen, wo wir noch, als wir gar keine Kinder gehabt haben, uns öfter mal gestoßen oder verletzt haben. Und jetzt ist es halt enorm wichtig, dass wir halt das im Auge behalten, wenn Wilhelmine auf die große Reise geht und hier zu Hause rumkrabbelt. Das Ganze irgendwie kindersicher zu machen, ist eigentlich fast gar nicht möglich. Also ich habe hier mal so ein gutes Beispiel. Der Übergang von Flur in die Küche zum Beispiel. Die Küche liegt, ich glaube, 10 cm. Sind das 10 cm? Boah, keine Ahnung. 5 bis 10 cm liegt die etwas tiefer als der Flur. Und das ist halt eine Stufe. Das heißt, wenn Wilhelmine anfängt zu krabbeln und durchs Haus hier zu wandern, müssen wir immer hinterherlaufen, um zu gucken, dass sie sich zum Beispiel jetzt nicht irgendwie an dieser kleinen Stufe in die Küche quasi verletzt oder dass sie da irgendwie ausrutscht und dann hinfällt. Die Koordination der Arme sind jetzt auch nicht die besten bei so kleinen Kindern. Natürlich kriegen die das alles wunderbar hin, aber du musst halt trotzdem hinterherlaufen, um zu gucken, dass sie nicht ausrutschen. Und das ist halt nur ein einziger Punkt, den ich jetzt gerade angesprochen habe. Anders sieht es zum Beispiel bei uns im Wohnzimmer aus. Da haben wir vom Wohnzimmer in den Flur. Da war irgendwann mal eine Gartentüre drin, weil dieser Wintergarten, also unser jetziges Wohnzimmer, der war damals noch nicht. Und als das Haus gerade von gekauft worden ist, da war quasi das jetzige Wohnzimmer noch Terrassenbereich. Und da war halt so eine Gartentür drin. Die wurde irgendwann rausgemacht, als der Wintergarten bzw. das Wohnzimmer gebaut worden sind. Aber die Fassungen von der Türe sind halt noch drin. Das heißt, an der Seite, das ist ja nicht schlimm, das ist dann quasi wie eine normale Mauer. Aber unten dieser Balken, wo die Tür damals eingerastet ist, der ist halt noch da. Das heißt, auch da wieder eine kleine Stolperfalle. Oder halt auch unser Kamin, der direkt gegenüber vom Wohnzimmer steht. Da sind, keine Ahnung, noch so kleine, so ein Kamin verliert immer wieder ein bisschen Staub oder ein bisschen Asche. Wir machen den zwar immer ordentlich sauber, aber immer ist halt hier und da mal so ein Kohlekrümel oder so. Das heißt, den haben wir jetzt komplett einmal umgezäunt, sodass die da nicht rangehen kann und sich irgendwie so kleine Kohlestückchen oder sowas in den Mund steckt. Das sind ja auch, also ich sag's mal so ein Kamin ist ja auch an manchen Stellen recht scharf, ist ja Blech, was irgendwie zusammen aneinander geschraubt worden ist oder ich weiß nicht, woraus besteht denn so ein Kamin. Naja, auf jeden Fall sind es halt Metallteile und die sind halt an verschiedenen Punkten halt wahrscheinlich auch ein bisschen ein bisschen scharf oder da sind halt so Kanten drin und das muss ja nicht sein, dass sie da rumkrabbelt. Was noch? Wir haben unsere Türe jetzt, wo, vor allem jetzt, wo es anfängt, so ein bisschen wärmer zu werden, immer offen und die ist halt nur, keine Ahnung, 3-4 Krabbelschritte entfernt, um nach draußen zu krabbeln, auf die Terrasse. Das heißt, wenn Wilhelmine auf Wanderung geht, ist immer einer von uns dabei, der hinterherläuft, um zu gucken, dass ihr denn nichts passiert. Und das läuft den ganzen Tag so. Wenn die Mädels nicht spazieren gehen oder gerade, wenn schönes Wetter ist, draußen im Garten mit uns spielen, dann sind die halt hier drin und krabbeln rum. Und das ist dann die Zeit, wo wir hinterherlaufen müssen. Nonstop. Ich freue mich schon auf die Zeit, wenn die anfangen können zu laufen oder wenn die anfangen können zu gehen. Ich glaube, dann werden wir das ein oder andere Kilo verlieren, weil ich merke jetzt einfach schon, wie oft wir hier in Bewegung sind. Und es fängt an, echt anstrengend zu werden. Und ich glaube, es wird noch schlimmer. Ohne dir jetzt irgendwie Angst machen zu wollen. Aber diese Veränderung wird kommen, dass irgendwann die Mobilität kommt und der Drang, die Welt zu entdecken. Und dann hast du als Mama oder als Papa, ich sag's mal auf Deutsch, dann hast du einfach verloren, weil du rumlaufen und weil du immer alles im Blick haben musst, weil irgendwas passieren kann. Die sind einfach viel zu neugierig. Und da ist auch, sowas wie Angst oder Gefahr können die ja noch nicht richtig verstehen oder richtig deuten. Jetzt gerade ist einfach nur in deren Kopf, oh, da hinten ist ein Licht an, das muss ich mir angucken gehen. Oh, da hinten glitzert was, das muss ich mir angucken gehen. Der Weg bis zu diesem glitzernden Gegenstand, den realisieren die gar nicht. Hauptsache, die kommen quasi ans Ziel. Was dazwischen kommt, ist denen wurscht. Und wenn da mal so eine kleine Stolperfalle kommt, dann ist die wurscht. Und da musst du als Elternteil halt gucken, dass die diese Hürde quasi überstehen. Ja. Aber ich glaube, das passt auch noch recht gut zum Thema Situationskontrolle. Da musst du einfach die Kontrolle über alles behalten. Und ich glaube, das war es auch für die heutige Folge. Heute mal nicht ganz so lang wie die letzte Folge. In der letzten Folge, das waren glaube ich 45 Minuten. War aber auch ein sehr intensives Thema. Naja, in der nächsten Woche würde ich ganz gerne, was haben wir denn für nächste Woche geplant? Jetzt muss ich tatsächlich einmal kurz nachgucken. Das dauert eine kurze Sekunde. So, für nächste Woche geplant habe ich das Thema, ach da, der Alltag des werdenden Vaters, Arbeitgeber, Absprachen und sowas. In diesem Thema geht es tatsächlich nicht den Krankenhausalltag, sondern meinen Alltag, den ich hier zu Hause erlebt habe, als Mama noch mit den Kindern im Krankenhaus gewesen ist. Ne, also mal kurz, um die Zeitspanne einmal zu erklären. Janina lag ja noch eine knappe Woche mit dem Krankenhaus, als die Mädels auf die Welt gekommen sind, bis wir dann das Krankenhaus verlassen haben. Und naja, in der Zeit bin ich auch ab und zu nach Hause gefahren. Und diesen Alltag von einem Papa, den würde ich ganz gerne aufgreifen. Vor allem, ich habe ja auch gerade schon gesagt, Alltag eines werdenden Papas, das heißt unmittelbar 2-3 Tage vor der Geburt. Das hatte ich zwar schon in einer vorherigen Folge leicht angesprochen oder intensiv angesprochen, aber mein Alltag hier zu Hause, den habe ich, auch natürlich gab es hier Sachen, die geklärt werden mussten, sei es irgendwelche Kindergeldanträge oder sonstiges. Das werde ich in der nächsten Folge besprechen und in der übernächsten Folge gibt es tatsächlich wieder eine besondere Folge für mich, denn dann kommt, ich glaube, Teil 4 oder Teil 3 von unserer persönlichen Geschichte. Jetzt muss ich mal eben gucken, welcher Teil das jetzt gewesen ist. Eigene Erfahrung, ach ja genau, Teil 3. Also ich habe ja über unsere eigenen Erfahrungen gesprochen. Teil 1, das war glaube ich die dritte oder vierte Folge, da habe ich über die Diagnose, Einlieferungen gesprochen. Dann der Teil 2 war dann der eigentliche Krankenhausaufenthalt bis zur Geburt. Und der Teil 3, der in 2 Wochen kommt, da geht es dann wirklich um die weiteren Schritte, um den Alltag auf der Intensivstation mit den Zwillingen, wie der Alltag für mich und Janina gewesen ist, als wir dann nach Hause gefahren sind. Und dazu gibt es dann in 2 Wochen mehr Informationen. Ja, das war's von mir an dieser Stelle. Ich wünsche euch, bevor ich es vergesse, für die Menschen, die noch nicht die vorigen Folgen angehört haben, jetzt gerade per Zufall hier drauf gekommen sind, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir auch Fragen oder eure Erfahrungen zum Thema Frühchen oder zum Thema Elternwerden, zum Thema Geburt, wenn ihr mir da Fragen stellen könntet. Das Ganze läuft am besten über Instagram, da bin ich zu erreichen unter christian.l.argiui. Wenn ihr Christian EL oder Chris EL eingibt, dann kommt ihr eigentlich, dann werdet ihr mich wahrscheinlich schnell finden. Gibt ja nicht viele Menschen, die so heißen. Und mein Gott, den Witz, den reiße ich jetzt irgendwie so die letzten Folge immer. Komisch. Naja, ich würde mich über Anregungen freuen. Oder wenn ihr daran interessiert seid, meinen Papa-Alltag auf Instagram zu verfolgen. Ich weiß, für diejenigen, die jetzt gerade hier von meinen treuen Fans hören, die mich auch auf Instagram schon länger verfolgen. Es ist in den letzten Tagen wieder sehr ruhig, ich weiß. Ich krieg's einfach irgendwie nicht alles unter einen Hut. Ich bin wirklich die meiste Zeit, wenn, dann hier unten auf dem Boden und spiele mit den Mädels oder gehe halt einkaufen oder sonst irgendwas. Und ich vergesse dann einfach immer wieder, die Kamera drauf zu halten. Entweder liegt das Handy nicht in Reichweite und ich bin zu faul aufzustehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder ich vergesse es halt einfach komplett. Es tut mir wahnsinnig leid, ich versuche mich da zu bessern. Ich glaube, sobald die Mädels wieder so ein bisschen in eine Phase kommen, wo die ein bisschen anfangen, selbstständiger zu werden, wo ich nicht nonstop auf dem Boden sein möchte, muss, ne? Weil ich nämlich gerade noch sagen wollte, Wilhelmine will nämlich ab und zu, ziemlich häufig noch auf den Arm und will dann wieder runter, um zu krabbeln, will dann wieder hoch. Und das geht dann wirklich den ganzen Tag so. Naja, sobald das irgendwann vorbei ist und ich wieder Luft habe für mich und meine Projekte und ich das Ganze nicht in den Abend ziehen muss, werde ich auch wieder anfangen können, auf Insta richtig aktiv zu sein. Hin und wieder, wenn dann gerade mal ein guter Tag dabei ist, poste ich natürlich auf Instagram. Aber so an sich möchte ich mich jetzt erstmal dafür entschuldigen. Wenn du dann also meinen Alltag auf Instagram verfolgen möchtest, dann kannst du mich da gerne abonnieren. Und würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören würden. Und bis dahin wünsche ich dir jetzt erstmal viel Gesundheit, ein schönes Restwochenende, mach's gut und bis bald.